herzlich willkommen zur ersten Folge Fernostwärts 2015.
Fernostwärts Bar Edition.
Pizza Style. Wir haben gerade schon gegessen und wir haben ja angekündigt, dass wir eine Folge in einer Bar machen werden. Nicht zu sagen in unserer Stammbar quasi.
Na, wir waren schon lange nicht mehr hier.
Das ist wahr, ja. Aber wir haben Bier geschenkt bekommen.
Wir haben das Bier mal wieder gratis bekommen. Die machen hier das nicht so ernsthaft mit den Abrechnungen irgendwie.
Ja, gut, aber bei Bier, keine Ahnung, ich meine, wie viel ist das umgerechnet? Das ist weniger als ein Euro.
Ja, also da machen sie jetzt auch keine Verluste. Wir haben nur das Problem, wir dachten eigentlich, es wäre weniger los an einem Sonntagabend und deswegen schreien hier schon manchmal Leute rum. Deswegen werden wir jetzt nur das Intro dieser Folge hier aufnehmen und uns dann doch wieder in eine Wohnung verkrümeln und schön ohne Hintergrundgeräusche aufnehmen, weil das, glaube ich, für uns zum Sprechen sowie für euch zum Hören einfach zu anstrengend wird auf Dauer.
Ja, also wir wissen halt, also wir wollen versuchen, die Folge zu begrenzen von der Länge her, aber wir wollen halt natürlich auch nicht... Also es wird halt einfach nicht schön, wenn man sich die ganze Zeit im Hintergrund betrunkenen Idioten dann nachher noch anhören muss, wenn der Alkoholpegel dann steigt.
Und man redet halt automatisch auch irgendwie angestrengter und...
Du, weil du anders
reden musst.
Ja,
aber du doch auch, du redest ja auch lauter, du würdest ja auch leiser und entspannter reden, wenn hier weniger los wäre.
Das ist wahr. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass ich krank war für eine Woche, sollen wir das vielleicht nicht machen.
Ja.
Aber wir haben ja trotzdem Content, also den wir auch hier in der Bar dann verzapfen werden.
Verzapfen.
Oh, das... Dankeschön für diesen...
Du hast gesagt. Genau, wir haben Content.
Geld.
Genau, das ist jetzt der Pre-Content. Genau. Also, wir haben jetzt ja im September angefangen.
Ja.
Und das wären 4 Monate. In den 4 Monaten habt ihr uns per Flatter circa 36 Euro zukommen lassen.
Vielen Dank dafür.
Und
das ist ziemlich klasse, das heißt aber nicht, dass ihr aufhören sollt zu flattern. Ich finde das total klasse, aber ihr dürft gerne weitermachen. Aber es ist also, nein, es ist wirklich wunderbar, weil das wäre jetzt so, das ist auch relativ konstant gewesen über die 4 Monate.
Es war auch relativ konstant,
also
ja.
Also es ist nicht so, dass sich das irgendwie so entwickelt hat oder so, sondern es ging echt sofort schnell los und das ist ziemlich cool zu sehen, dass es da doch den Support auf jeden Fall gibt und dass anscheinend das Interesse besteht für diesen Podcast.
Ja.
Das ist definitiv sehr gut zu wissen.
Und es deckt auch die Serverkosten und wir kriegen quasi so 2 Euro oder so. Plus raus pro Monat. Das reicht dann für ein Bier hier, für jeden.
Ja, genau, so ungefähr. Aber es ist auch besser als nichts. Ne?
Ja.
Also, das kann man machen. Wir wollten aber auch noch was Neues ausprobieren. Also das ist jetzt so der Plan. Wir haben jetzt gesagt, dass wir mit dieser Episode, das hatten wir letztes Mal auch schon erwähnt, dass wir mit dieser Episode eine Patreon-Seite veröffentlichen werden. Also so ein, wie nennt man das? Ein Patreon-Funding-Projekt.
Ja, eine Seite halt.
Vielleicht soll ich mal kurz erklären, was es ist.
Ja, es ist so, in Anführungszeichen, der neue heiße Scheiß. Also es ist so ein bisschen Jumping on the Bandwagon, was wir machen, weil da gerade, so wie ich das mitkriege, immer mehr Podcasts sich eine Seite machen. Und es ist halt so quasi das konzeptionelle Gegenteil von Flatter. Es ist halt zur regelmäßigen Unterstützung von irgendwelchen Content-Anbietern gedacht. Und man gibt halt immer einem Anbieter einen bestimmten Betrag im Monat. Entweder pro Monat oder pro veröffentlichtem Content. Und dadurch ist es halt sehr viel unflexibler als Flatter und dafür auch für den Anbieter, also für uns, einfach besser planbar. Und man kann das ja mal probieren.
Es ist einfach besser planbar. Ja, es wäre so, wir werden es einfach mal versuchen, so als Idee, einfach auch, weil in nächster Zeit wahrscheinlich formatmäßig und netzmäßig ein paar Änderungen auf uns zukommen werden. Wir versprechen jetzt noch nichts, aber wir werden mal schauen, was genau sich da tut.
Ja, und wir haben halt, also, wir brauchen das Geld nicht in Anführungszeichen, aber einfach als Incentive ist es halt, glaube ich, gut für uns.
Ja, und das wäre halt auch schon, also einfach, also mit Flatter, das hat halt schon gut funktioniert, das wäre halt schon cool, wenn wir halt irgendwie wissen im Vorhinein, wir können die Serverkosten decken, wir haben es alles drin. Auf lange Sicht wird das natürlich auch geil von dem Geld für den Podcast irgendwie Audio-Equipment zu kaufen, aber ich glaube, das ist ein bisschen illusorisch
das
momentan noch.
Das ist sehr, sehr lange Sicht, ja.
Ja, irgendwann, wenn wir dann berühmt sind.
Oder ein Headset für Gäste. Ja.
Ja. Aber genau, das kommt dann hoffentlich mit der Episode raus. Und es wird auch irgendwie Gimmicks geben, die ist also so quasi Belohnung. Das müssen wir aber nochmal gleich beim Bier überlegen, was genau wir da machen.
Ja. Und
Ja, ansonsten.
Bevor wir jetzt verschwinden, dann noch kurz die Inhaltsangabe für die heutige Episode.
Wir haben nämlich eine, wir haben einen Plan.
Wir haben tatsächlich einen Plan. Haben wir sonst eigentlich auch immer, aber heute ein bisschen mehr, weil keine Links. Heute brauchen wir keine Links.
Ja, genau, also wir haben das ja noch gar nicht gesagt, also wir hatten ja beim letzten Mal schon angekündigt, wir wollen eine Bar-Folge machen und die Idee ist, in dieser Folge ein bisschen über das Leben in Beijing zu reden. Auch nicht ganz. Ein Teilgrund ist vermutlich auch, dass Nils in naher Zukunft verschwinden wird aus Beijing.
Ihr seht mich Heul-Imitationen machen.
Ja, wollt ihr nicht sehen.
Ja.
Deswegen, wenn wir so ein bisschen mit dem Alltag reden, einfach, natürlich wird es auch sehr, es wird ausländerlastig sein irgendwie. Es ist natürlich die Ausländerperspektive, die wir irgendwie hier mitkriegen.
Und unsere Subjektive halt vor allem. Ja, also wir werden jetzt nicht irgendwie Zahlen und Statistiken auflisten, sondern einfach unsere Erfahrungen mit dem Leben in China.
Oder konkret in Beijing vor allem einfach. Weil wir mit dem subjektiven Perspektive anfangen, werden wir auch mit dem Stadtteil anfangen, in dem wir leben, Udauko. Und da ein bisschen drüber reden. Wir werden auch über unseren Uni-Alltag dann sprechen. Und über die allgegenwärtigen Koreaner, koreanischen Hipster. Dann ist ein weiteres Thema, was natürlich in so einer Millionenstadt ganz klar wichtig ist, ist der öffentliche Nahverkehr. Was auch gerade ein Riesenthema ist, aber darauf kommen wir dann auch zu sprechen. Dann haben wir eine Kategorie, die wir kreativerweise Dinge genannt haben. Wir werden unter anderem über Toiletten und Zigaretten reden.
Also das ist quasi die interessante Kategorie, weil es da eben um die kleinen Eigenheiten des Lebens hier geht, um positive wie negative Dinge und einfach...
Bisher haben wir, also oversell das jetzt mal nicht, wir haben jetzt noch nicht so viel dazu. Also,
ja, aber doch, das sind so die Interestings, die...
Das sind so die
kleinen lustigen Anekdoten.
Ja, mal sehen.
Ja.
Aber darüber können wir uns dann streiten, wenn wir mit der Kategorie durch sind.
Genau. Und am Ende will Katharina dann vor allem noch darüber abrunnen, wie es ist, in Beijing Ausländer zu sein. Und generell eben über die Haltung der meisten Chinesen gegenüber Ausländern.
Ja, auch einfach, also das ist ein Thema, was mir schon, ich bin ja 2011, 2012 schon mal hier gewesen, das ist einfach ein Thema, was mich, also natürlich betrifft es mich direkt und das hört sich jetzt blöd an aus dieser Sicht als privilegierter Weißer darüber zu raten, wie es ist, als Ausländer hier behandelt zu werden. Aber es ist schon ein Thema, das ich finde es persönlich sehr anstrengend, es macht mich teils echt fertig und ich finde es aber auch interessant, aus der Perspektive zu vergleichen, wie ich glaube, dass in Deutschland mit Ausländern umgegangen wird. Das hat auch meine Perspektive darauf verändert, wie in Deutschland mit Ausländern umgegangen wird oder auch in anderen Ländern. Also von daher ist es schon so perspektivenmäßig ganz spannend. Und wir haben dieses Mal auch wieder unsere unregelmäßige Kategorie der Empfehlungen zu China-relatiertem Content, die es dieses Mal auch wieder geben wird. Also wir haben es uns aufgeschrieben, das heißt wahrscheinlich vergessen wir es auch nicht dieses Mal.
Genau, weil wir gucken die ganze Zeit auf die Liste.
Genau.
Das sollte funktionieren.
Außer, ja, genau. Nee, wir haben dann ja nachher Strom, das heißt mein Laptop wird auch noch Akku haben.
Genau.
Jetzt hat Nils seine Zigarette aufgeraucht.
Genau, und das war jetzt das Stichwort. Und wir hören uns dann gleich wieder in ruhigeren Gefilden.
Genau.
Gut. Willkommen bei mir daheim.
Nils hat den großen Vorteil, dass er direkt in der Nähe von dieser Bar wohnt, in der es manchmal umsonst Bier gibt.
Ja, ich weiß nicht, wie du die Distanzen so gewohnt bist, aber ich finde, du wohnst ja auch noch relativ in der Nähe.
Ja, weil ich muss immer noch das Fahrrad, du kannst kein laufen.
Ja, das stimmt schon.
Außerdem werde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr oft in diese Ecke kommen, weil wir jetzt eine eigene U-Bahn-Station haben und wir nicht mehr hierhin müssen, um U-Bahn zu fahren.
Die U-Bahn-Station, zu der Katharin jetzt fährt, ist 500 Meter von mir entfernt. Also es ist alles, es sind keine großen Distanzen, sagen wir es mal so.
Nein, das sind nur faule Studenten.
Ja. Gut.
Aber genau, wir wollten eigentlich anfangen jetzt zu reden. Wir haben uns vorgenommen, das ein wenig zu straffen.
Das werden wir nicht schaffen.
Nein.
Der Stadtteil heißt Udauko und zeichnet sich dadurch aus, dass es hier massiv viele Unis gibt und massiv viele Koreaner und koreanische Restaurants.
Also die Koreaner sind echt wichtig, sind echt viele. Also man muss sich so vorstellen, wenn irgendetwas auf einer anderen Sprache als Chinesisch irgendwo steht, dann ist die erste Sprache, die benutzt wird, meistens tatsächlich Koreanisch und nicht unbedingt Englisch. Also es gibt Sachen, die habe ich auf Koreanisch gesehen, wo nichts auf Englisch dabei stand.
Ja, außer auf Speisekarten in nicht koreanischen Restaurants.
Ja, das stimmt.
Grundsätzlich stimmt das.
Massiv viele Unis, das muss man sich also vorstellen. Es gibt in China oder gerade in Beijing mittlerweile für jeden Fachbereich quasi eine eigene Uni. Also es gibt zum Beispiel bei mir direkt um die Ecke ist die Forstwirtschaftsuniversität. Nicht in Udauko, aber sehr weit draußen ist zum Beispiel die Öl-Uni, also Chinese University of Petroleum. Da habe ich mich mit jemandem unterhalten, das ist ganz spannend. Das Ding ist, die unterrichten da noch andere Sachen.
aber das ist halt ihre Spezialität. Und alle, die an der Uni was anderes studieren, sind quasi die Loser. Also wenn du an der
Weil die halt dann keine bessere Uni reinkommen.
Ja, genau. Wenn du halt an der Chinese University of Petroleum Englisch studierst, bist du halt echt so ganz unten mit dabei. Weil anderen halt irgendwas mit Naturwissenschaften machen. Und ja, du hast halt einfach verloren. Aber genau, unsere Uni ist ein bisschen...
sehr groß.
Ja, ich versuche gerade rauszufinden, wie groß... Aber, also, ja, man muss vielleicht sagen, in China gibt es ein sehr rigoroses Ranking der Unis. Also es ist sehr klar für die Chinesen, welche Uni die beste ist. Oder welche Uni die beiden besten, Unis ja, die beiden genau. besten sind.
Ja.
Also wenn man jemanden von unserer Uni fragt, dann werden die Leute sagen, Tsinghua ist die beste. Und die Leute von der Beida oder Peking University werden sagen, Peking University ist die beste. Aber das ist für jeden, also es ist für die Leute relativ klar, dass das die beiden allerbesten Unis sind. Also da wird auch nicht diskutiert oder so. Und das ist, heißt, jeder will in diese Unis rein. Ich habe jetzt, also das ist tatsächlich für mich, also für mich ist es, ich finde das ein bisschen krass, weil Tsinghua, an der wir jetzt sind, die Uni hat etwa so viele Studenten, wie mein Heimatort Einwohner hat. Also die Uni hat etwas mehr als 30.000 Studenten und ist, soweit ich weiß, die größte Campus-Uni Chinas. Also der Campus, das müsste ich nachgucken, das weiß ich gerade tatsächlich
nicht. Also der streckt sich schon über mehrere Kilometer in der Breite und in der Länge. Also ich sag mal, das sind so bestimmt 5x5 Kilometer.
Also
mehr als 20 Quadratkilometer
400 Hektar, aber ich weiß nicht, wie viel. Ja, genau.
Ja, nee, keine Ahnung. wir sind ja keine Naturwissenschaftler. Und
hey, studierst du nicht Informatik oder sowas?
Nein, nein.
Musst du das nicht können mit Mathe?
Das ist nur mein Nebenfach. Nicht so dumm. Das ist aber Informatik. Man lernt ja, das ist, also es wird ja immer gesagt, es hat nichts mit Computern zu tun. Also so direkt, weißt du, das ist ja die abstrakte Lehre von irgendwie so Dingern halt. Aber man kann dann auch natürlich irgendwie sagen, es ist ja auch nicht Mathematik und so. Also man kann sich da immer ein bisschen rauswieseln, so gefühlt. Vor allem im Nebenfach. Vor allem schweifen wir ab.
Aber es gibt sogar, man kann es sogar zurückbringen, denn Tsinghua ist tatsächlich, wenn man in China Informatik studieren wollte, würde man in die Tsinghua gehen. Weil, also es gibt halt für alle Fächer gibt es so Spezialunis, aber die besten beiden Unis für alles sind irgendwie Tsinghua und Beida. Beida Peking University. Aber es ist schon so ein bisschen unterteilt. Also Peking University ist für so Literaturwissenschaften und so Humanities quasi. Und Tsinghua wird manchmal das MIT Chinas genannt. Also wenn man irgendwie Ingenieurswissenschaften studiert oder irgendwas Technisches, die Leute, die echt gut sind darin, die gehen an die Tsinghua.
Die Beida, also die Peking University, hat auch eine ziemlich große Geschichte eben in diesem literarischen, philosophischen Kontext. Weil alle großen Denker halt damit zu tun hatten, Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber abgesehen von den Unis, wir haben ja halt eine U-Bahn-Station, inzwischen halt noch die neue Linie, über die sich Katharin so unendlich freut.
Es gibt halt eine U-Bahn-Station, die Udauko heißt tatsächlich. Ich weiß halt nicht, wo Udauko aufhört, weil unsere Station heißt Leodauko.
Ja, also Udauko heißt
Fünf Straßenkreuzungen.
Also ich weiß nicht genau, was damit eigentlich bezeichnet wird.
Ich auch nicht.
Und die neue Station bei Katharin heißt dann eben 6 Straßenkreuzungen. Mhm.
Aber zwischen den beiden gibt es halt quasi noch eine. Das ist die Tsinghua-Straße Ost. Also es ist jetzt gerade, da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen, es sind gerade einige neue Linien eröffnet worden oder erweitert worden. Und dadurch gibt es halt mehr U-Bahn-Stationen. Aber genau, es gibt eine zentrale U-Bahn-Station, an der auch mehrere Malls und da ist halt auch direkt ein KFC und McDonald's, ist total geil alles und da sind viele Restaurants.
Das ist schon so das Center eben da direkt, Stadtteil ist.
Aber genau, Udauko ist halt auch nicht typisch Beijing irgendwie, muss man sagen.
Ja,
ist
schon relativ eigen. Fall.
Es sind überproportional viele Ausländer hier, also das macht sich auch an den Wohnungspreisen leider bemerkbar. Einfach dadurch, dass du halt die Unis hast und es sehr viele Austauschstudenten hier gibt. Mhm. Und entsprechend ist halt auch irgendwie so das, was du hast an Bars und so. Das ist halt schon ein relativ eigenes Universum, das eben darauf zugeschnitten ist, dass das hier alles Studenten sind. Und entsprechend ist es auch, also du kannst halt quasi deine gesamte Zeit hier verbringen, aber dann hast du halt das Gefühl, dass du von dem richtigen Leben in Beijing wenig mitbekommst, weil es sehr einfach ist, gerade in Udauko in dieser Ausländerblase zu verschwinden. Mhm.
Wobei man da auch sagen muss, die ist noch relativ jung. Also alle quasi alteingesessenen Clubs, Restaurants, Bars, die hier so sich an Westler richten, sind meistens maximal 15 Jahre alt. Also wenn man sich so wirklich so die großen bekannten Bars, die brüsten sich auch wirklich so damit, dass es sie schon seit 10 Jahren gibt oder sowas.
Und ich habe keine Ahnung, ich habe noch keine Bilder gesehen, wie der Stadtteil vor 20 Jahren aussah, aber das ist schon eine Entwicklung, die halt erst in den letzten, ja, sagen wir mal, 10 Jahren so wirklich kam. Und wie lange die Koreaner schon hier sind, weiß ich auch nicht, aber das ist schon auch eine jüngere Entwicklung, dass hier, glaube ich, jedes zweite Gebäude ein koreanisches Restaurant beherbergt.
Also Wikipedia sagt, dass die in den frühen 1990ern die ganzen koreanischen Studenten hergekommen sind.
Also kam das wirklich von den Studenten, dass
das hier dann auch das also Koreanische... Ja, also weil Tsinghua und Bay, da sind ja schon ewig hier und das sind die Koreaner, die hergekommen sind. Die haben dann hier ein, zwei Jahre intensiv Chinesisch gelernt und sind dann an die chinesischen Unis gegangen.
Ah, okay.
Das ist ganz spannend, weil an den Unis gibt es halt auch, also die Koreaner sind omnipräsent. Und in meinen Kursen habe ich das Gefühl, also ich habe einen Kurs auf Chinesisch belegt dieses Semester und ich habe das Gefühl, das war 90% Koreaner. Also ungelogen. Die sprechen auch teils, also nee, die sprechen oft sehr schlecht Chinesisch, aber die können, glaube ich, sehr viel schreiben und sehr viel verstehen. Also es ist relativ typisch asiatisch Sprachen gelernt, dass sie aktiv wenig sagen können, aber sie sind schriftlich sehr, sehr stark. Und sie können anscheinend den Vorlesungen folgen, obwohl sie über, also dafür, dass, wenn man bedenkt, wie viel sie schlafen im Unterricht.
Ja, und die bringen dann noch andere Eigenheiten mit sich. Ich glaube, das beste Beispiel sind die Roller. Ihr müsst euch jetzt alle Mods in den 60ern in England vorstellen. Und dann diese Roller, die hatten, nur ohne die ganzen Fähnchen. Und was hier unglaublich beliebt ist, sind so bedruckte Roller. Also Roller mit einem Union Jack irgendwie so draufgebappt.
Oder mit einer riesigen deutschen Flagge.
Oder mit einer deutschen Flagge oder anderen Staaten. Oder in einem Tigerfell oder was Tigerfellartigem.
Eher Leoparden, oder? Also ganz viele Leopardenmuster.
Ja, sowas halt. Und das ist schon mal großartig. Und man hat dann halt alles so von normale Koreaner, also ich habe bei mir im Kurs normale Koreaner, würde ich mal sagen. Ja, die sind unprätentiös, würde ich mal sagen. Aber es artet dann echt aus zu wirklich, ich habe einen, den ich immer im Flur sehe an der Uni, der sieht aus wie eine koreanische Version von diesem kleinen, dicken Asiaten aus Hangover. Also ich weiß nicht, ob das jetzt doof rüberkommt, aber der trägt Dinge, die kann man tragen, aber es ist wirklich unglaublich. Ich meine, der geht da halt morgens zur Uni, da ist es doch echt scheißegal. Die meisten kommen eh in Jogginghosen.
Ja,
aber es gibt dann halt echt diese Klischee-Koreaner, die dann da mit einer Sonnenbrille durch den Flur laufen, irgendwas Weites anhaben mit irgendeinem komischen Muster drauf und irgendwelche so Marty McFly, Zurück in die Zukunft, halt zwei Boots und also überhaupt sind Stiefel hier der Hit.
Ja, das
und
auf jeden Fall.
Das sind einfach so Auswüchse, die sind ziemlich lustig anzusehen.
Ja, und abgesehen davon hast du halt einfach auch, also wenn man in Berlin beschwert man sich ja gerne über die Hipster, aber in Udauko sind definitiv die Koreaner die Hipster. Also so der Typ, der prototypische koreanische Hipster trägt Brille, ob er eine braucht oder nicht, das ist egal.
Ich habe heute einen gesehen, der hatte keine Gläser drin in seiner.
Ja, das sieht man auch, echt oft. Also der prototypische Koreaner trägt Brille, hat gefärbte Haare, also die haben ja eigentlich schwarze Haare, die meisten. Also ich habe noch keinen Koreaner mit naturbraunen Haaren gesehen, aber fast alle haben sich die Haare braun gefärbt. Und er trägt meistens kurze Hosen. Also sie tragen sehr gerne kurze Hosen, die dann so leicht, die dann quasi so umgekrempelt sind, so Richtung Knie. Und sie tragen oft so eckige Rucksäcke, die quasi so alten Schulrucksäcken nachempfunden sind.
Ja, mit so Lederriemen.
Ja,
so
genau.
Das
und im Idealfall fahren sie noch einen bedruckten Roller. Das ist quasi so, das ist der Prototyp, den man hier so modisch
noch zum Thema Gefährte. Also wir haben ja zwei eher billige Fahrräder. Und was aber auch richtig in ist, sind Fixie-Bikes.
Oh ja.
Aber nicht nur Fixie-Bikes, sondern monofarbene Fixie-Bikes in Neonfarben. Also in Pink, in Grün, in Orange. Und natürlich dann auch die Räder quasi auch noch farbig.
Ja. Die Ketten sind auch farbig.
Ja, also es ist wirklich Design pur.
Das Ding ist, mein Mitbewohner hat ja so eins und das ist neulich kaputt gegangen. Das ist von der Qualität her, also die sind teurer als die Räder, die wir haben, aber ob die Qualität wirklich so viel besser ist, ist die andere Frage. Also ich habe das jetzt neulich einmal in der Hand gehabt und es wirkte eher leicht, aber nicht im Sinne von gut leicht, sondern billig leicht, sodass du das Gefühl hast, es klappt unter dir zusammen.
Ja.
Aber das ist auch, geht auch in diese Hipster-Richtung so ein bisschen.
Ja, also da... Ja, Hipster ist halt so ein doofes Wort, aber das trifft es halt schon irgendwie. Es ist halt irgendwie Leute, die sehr viel Wert auf Äußeres legen.
Ja, genau.
Was wir jetzt mal so, also ich will es nicht so negativ werten, weil ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen und es steht ihnen teilweise echt gut. Also ich weiß nicht, ja, ich weiß nicht, ob das mein eigenes, also ob das halt dann so meine eigene Sicht jetzt ist aus unserer Kultur heraus. Aber Asiaten können sich hipsteriger anziehen, ohne dabei doof zu wirken. Also manchen steht das richtig gut, wenn die halt dann so irgendwelche Boots anhaben und so eine weite Hose, so eine Jogginghose und drüber nochmal so einen Parker geworfen oder so.
Ja.
Das sieht teilweise halt schon richtig geil aus. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich oder auch von mir aus besser aussehende Europäer sowas anziehen würden, würde das ziemlich lachhaft komisch aussehen.
Nee, das stimmt schon. Das ist halt auch ich benutze das Wort Hipster jetzt auch nicht so schrecklich abwertend. Ich finde es einfach so passend, das damit zu bezeichnen. Ich finde es halt spannend zu sehen, dass es quasi... Also quasi so eine Art Äquivalent zu dem gibt, was wir halt in Deutschland haben oder was es halt in Berlin hat. Das ist halt in einem ganz anderen Kulturraum auch gibt. Also das finde ich halt einfach toll zu sehen irgendwie. Also ich finde es halt eigentlich eher cool und mehr so, ich weiß nicht, ich finde auch, dass es vielen Leuten tatsächlich steht. Ich mache mich gerne darüber lustig und ich finde es halt irgendwie witzig, weil es so uniform ist. Aber es sieht halt trotz vielen, vielen steht es definitiv gut. Also die können das halt auch einfach echt tragen. Und was ich auch spannend finde, ist, dass es bei den in einigen von meinen Kursen gibt es viele Koreaner, die sehr androgyn sind. Also so androgyn, dass ich nicht sagen kann, ob es Jungen oder Mädchen sind tatsächlich. Also in meinem Literaturkurs habe ich so 2-3 Leute, wo ich echt keine Ahnung habe. Halt irgendwie, ich kann es halt echt nicht sagen. Haben relativ weibliche Gesichtszüge oder so, aber es kann halt auch sein, dass sie einfach so aussehen. Das können halt auch Jungs sein. Das ist dann irgendwie, sind aber auch nicht geschminkt, also nicht wirklich richtig geschminkt, nicht merklich oder so. Das finde ich ganz spannend. So, weil es halt auch es scheint irgendwie kein dominanter Modestil zu sein, aber einer, der auf jeden Fall existiert und den es halt irgendwie gibt.
Ja. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass ich weiß nicht, wie sehr dann noch so was Hipsteriges mitschwingt, irgendwie so quasi avantgardistisch zu sein oder sich irgendwie halt dann noch durch andere Dinge außer die Kleidung abzugrenzen. Aber soweit ich weiß, steckt da keine Ideologie im so Sinne dahinter, wie
jetzt,
um auf die Mods zurückzukommen oder sowas. Das ist wirklich, glaube ich, nur Aussehen. Das ist dann keine eingeschworene Gruppe, die alle dann auch noch dieselbe Musik hören oder so.
Ja.
Sondern ich glaube, da geht es tatsächlich nur ums Äußere.
Ja, das ist wahr. Also dieser Punkt, wir haben Uni-Alltag aufgeschrieben.
Ja.
Also
mein bestes Beispiel für Uni-Alltag ist immer, wenn es 11.40 Uhr wird und alle Kurse langsam aus sind, dann strömen die Scharen über die Straßen der Tsinghua zu den Mensen und das ist halt wirklich beeindruckend mit anzusehen, weil das halt alles so in dem Campus drin ist und so gegliedert, sind dann halt wirklich die großen Hauptstraßen, auf denen da halt normalerweise dann so ein paar Leute laufen und ein paar Fahrräder fahren, einfach plötzlich voll.
Also man hat Fahrradstaus quasi.
Weil
der Campus so groß ist, fahren halt alle Fahrrad oder fast alle die Leute, die...
keinen Roller fahren, fahren
Fahrrad. Ja, es gibt auch ein paar Verrückte, die nur zu Fuß laufen, aber du verschwendest halt unheimlich viel Zeit, also die meisten fahren Fahrrad. Und dann muss man sich einfach mal vorstellen, 30.000 Studenten und alle wollen mit ihren Fahrrad zu den verschiedenen Mensen. Also es gibt wirklich viele Mensen, aber es hilft halt einfach nicht, es sind einfach zu viele Leute.
Und das artet dann wirklich aus, dann ist halt die ganze Straße... Ist das immer voll?
Das muss man sich auch sagen, es ist echt eine Straße.
Ja, also es ist eine große Straße. Also schon nur mit einer Spur pro Richtung, aber schon ziemlich breit und da fahren auch keine Autos im Normalfall. Die sind schon so abgesperrt, dass da auch nur Fahrräder fahren. Und dann hat man halt 90% der Breite der Straße eine Masse in eine Richtung und am rechten Rand drängen sich dann noch so 1-2 vorbei, die jetzt nicht gerade in die Richtung der Menschen wollen, sondern irgendwo anders hin. Und die haben dann halt in dem Fall einfach verloren, weil die Masse halt einfach wirklich riesengroß ist. Und in der Masse hast du halt auch keine Geschwindigkeit mehr. Also ich habe es wirklich schon erlebt, dass ich halt abgestiegen bin, auf den Gehweg gewechselt und dann halt zügig mein Fahrrad geschoben habe und einfach schneller war als diese Masse, die da mit 3 km/h treppelt und versucht nicht umzufallen, weil es gibt einfach kein Vorankommen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist wirklich, das ist tatsächlich irgendwie sehr schön. Was mir aufgefallen ist, ich mache ja auch so ein bisschen außer Unterrichts- und Aktivitäten. Und ich finde es sehr spannend zu sehen, Tsinghua und Beida sind ja tatsächlich die besten Leute, die du hast. Also, es gibt ja das Gaokao, also diese Prüfung in China, die vor allem auf Auswendiglernen und Pauken beruht.
Also das chinesische Abitur.
Genau, das chinesische Abitur. Und das ist der einzige, und das heißt, deine Note beim Schulabschluss wird nur davon festgelegt, was du in diesem Gaokao kriegst. Das ist, glaube ich, auch mittlerweile relativ bekannt allgemein. Und für jede Provinz gibt es eine bestimmte Anzahl an Plätzen in diesen beiden Top-Unis. Und ich habe mal, das heißt, je größer die Provinz ist, aus der du kommst, desto verlorener hast du eigentlich schon, weil die Zahl an Plätzen, die es für deine Provinz gibt, sich nicht daran orientiert, wie viele Leute in dieser Provinz das Gaokao nehmen. Zum Beispiel gibt es für Beijing überproportional viele Plätze, obwohl es eine der kleinsten Regionen quasi ist, aber weil die Uni halt einfach hier ist. Und ich habe mal mit einem Mädel geredet, die an der Beidal, an der Peking University war. Und die kommt aus Shandong. Das ist eine Provinz im Nordosten hier.
Relativ, also südöstlich von Beijing, genau. Aber im Nordosten Chinas.
Und ich habe mal ausgerechnet, in der Provinz, aus der sie kommt, 0,02% von den Leuten, die das Gaokao machen, kommen in die Beidal. Dann vielleicht nochmal 0,02%, die in die Tsinghua kommen. Aber das ist halt echt, die Leute, die du an den Unis hast, sind halt echt die können halt echt lernen wie sonst was. Und das merkt man auch, finde ich. Also ich finde es halt spannend zu sehen. Zum Beispiel, ich mache Taekwondo-Training, also koreanischer Kampfsport hier. Und du hast echt Leute, die sitzen dann bis zur letzten Minute vor dem Training, sitzen die noch und lesen noch Sachen und machen halt auch irgendwie Hausaufgaben und sowas. Also die Leute sind echt viel am Arbeiten. Und ich bin jetzt auch in dem Gruppenchat von dem Taekwondo-Team drin. Und neulich hatten wir das irgendwie, dass die Leute halt schrieben, wie viel sie geschlafen hatten, die jeweilige Nacht. Und es waren dann halt alles nur irgendwie so 4-5 Stunden oder sowas.
Wo ich wie mich ich? Nur, dass sie was machen.
Ja, die arbeiten halt echt die ganze Zeit. Das ist richtig krass. Aber du hast halt nur solche Leute. Und du hast halt, also es ist halt von der Einstellung her ziemlich krass. Und was eine Freundin von mir bemerkt hatte, die arbeitet in einer Werbeagentur, auch mit vielen chinesischen Kolleginnen. Und sie meinte, dass es ihr auffällt an der Tsinghua, dass die Leute kein Make-up tragen. Und wenn du es dir mal überlegst, dann stimmt das auch. Also in den Kursen, in denen du wirklich mit Chinesen bist, die meisten chinesischen Frauen oder Mädchen, die halt an der Uni sind, die tragen kein Make-up. Und außerhalb der Uni ist es definitiv anders. Also du hast extrem viele, die Make-up tragen und sich auch vom so anziehen, also halt so modischer anziehen. Also die Leute hast du auch in der Tsinghua, aber es ist eine verschwindend geringe Minderheit. Und das ist schon ganz spannend zu sehen, dass du halt echt an der Uni bist, in der du wirklich merklich auch die Geeks irgendwie quasi hast. So, die Streber in dem Sinne, aber es ist halt extrem hoch angesehen. Also, so wenn, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber wenn ich gefragt werde, an welche Uni ich gehe und dann sage, dass ich in der Tsinghua bin, dann kommt immer, oh, sehr gut, sehr gut. Ja, also,
das bekommt man immer zu hören. Also, das ist auch wirklich auch verankert irgendwie so bei Nichtstudenten, dass die irgendwie wissen, dass das halt auch sowas Elitäres ist und
ja, definitiv.
Einen dann irgendwie dafür loben, auch wenn es für uns jetzt nicht so schwierig war, da reinzukommen wie für die Chinesen.
Ja, genau. Das muss man halt auch sagen, für Ausländer ist halt, wenn deine Uni ein Partnership Agreement mit der Uni hat oder wenn für den Sprachkurs, den Nils macht, muss man halt im Endeffekt nur bezahlen, oder? Also
ja, du musst dich halt bewerben und irgendwie sagen, hallo, aber ich glaube, die nehmen da quasi jeden, der irgendwie einen normalen. Also es geht ja auch nicht um den Lebenslauf. Du musst halt irgendwie sagen, wie viel Erfahrung du schon mit Chinesisch hast und was du sonst so machst und dann halt die Studiengebühren bezahlen. Was ich noch sagen wollte zu dem Gaokao, ich habe da neulich einen Artikel auf Englisch drüber gelesen, den würden wir dann verlinken, weil da wurde es einfach mal schön zusammengefasst. Da ging es auch dann um amerikanische Rap-Schools, die dann halt auch die Chinesen ein bisschen darauf vorbereiten und sowas. Und das ist halt nicht so wie bei uns das Abitur, dass man das dann halt im Endeffekt doch nicht so ernst nimmt und dann halt irgendwie schreibt, sondern die bereiten sich da wirklich ein Jahr oder länger darauf vor und machen halt dann nichts anderes mehr als eigentlich nur noch auswendig lernen.
Ah ja, den Text habe ich auch gesehen. Also, aber das ist ein Extremfall. Also das ging, glaube ich, um eine Prep-School, die irgendwie in einer Stadt ist, wo die wirklich komplett darauf ausgerichtet ist, die Leute vorzubereiten.
Ja, aber einfach nur, um sich das mal anzugucken, also falls ihr da was drüber lesen wollt, würde ich das mal reintun.
Ist auch sehr, also vielleicht reden wir nicht über den gleichen Text, aber wir haben auf jeden Fall mindestens einen Link dann, der
ganz schön.
Und sonst zur Uni noch was? Nee, oder? Also, sie ist groß. Ein bisschen sozialistisch so. Also, ich werde mal ein paar von den Bildern reintun, die wir von der Architektur an der Tsinghua haben. Ich hatte schon den Kommentar gekriegt für eins meiner Instagram-Bilder, dass es ein bisschen wie Ost-Berlin aussehen würde. Es ist schon ganz interessant zu sehen, was man da für Gebäude hat, halt.
Ja, es ist architektonisch auf jeden Fall beeindruckend. Also gerade die Wohnheime hinten bei mir oben, die finde ich, die sind so rund, so gebogen, gebogenlängliche Hochhäuser, das ist schon alles irgendwie ziemlich cool.
Also morgen mal ein Bild davon machen, weil davon habe ich keins.
Was ich
ganz spannend finde, ich weiß nicht, also ich studiere nicht in Deutschland, ich weiß nicht, wie das ist. Was ich ganz cool finde, ist, dass die Fakultäten, was ich interessant finde, die Fakultäten sind quasi getrennt von den Unterrichtsräumen. Also du hast mehrere Gebäude, die nur Unterrichtsgebäude sind, wo du quasi sämtliche Unterricht aus allen Fakultäten hast, zumindest für den Bachelor. Ich glaube, wenn du dann im Master bist, dann hast du auch wirklich den Fakultätenunterricht. Aber wenn, solange du im Bachelor bist, hast du quasi in extra dafür designierten Unterrichtsgebäuden Unterricht und bist in den Fakultätsgebäuden quasi nie drin. Also mit denen hast du nichts zu tun. Das ist ganz spannend, weil dann hast du irgendwie so drei von diesen Gebäuden direkt nebeneinander, dann hast du halt in einem Raum wird irgendwie Informatik unterrichtet, im anderen werden die ganzen blöden Ausländer in Chinesisch unterrichtet und dann hast du wieder den nächsten Raum, in dem irgendwie chinesisches Verfassungsrecht auf Chinesisch gegeben wird oder sowas. Das ist, finde ich, so von der Mischung her ganz witzig.
Also bei mir ist es ja so, wir sind im ersten Stock von einem Gebäude. Unten sind so ein paar, ist so ein Supermarkt im Keller und im Erdgeschoss sind so ein paar kleinere Geschäftchen. Und irgendwo im zweiten Stock oder so ist dann auch so ein Service-Center für die chinesischen Studierenden. Mhm. Aber das ist schon darauf ausgelegt, darauf werden wir auch nachher nochmal zu sprechen kommen, dass die Ausländer eben getrennt sind von den normalen chinesischen Studierenden. Genau. Da fällst du jetzt nicht so in die Kategorie, weil du ja wirklich was studierst
und das
so
einen Sprachkurs machst. Also Nils, was Nils macht, ist nicht Teil des normalen Unibetriebs.
Genau, ich studiere hier nicht, sondern ich mache einfach nur einen Sprachkurs.
Das ist in einem extra Gebäude losgetrennt vom normalen Unibetrieb. Wo da sind nur Ausländer, die alle Chinesisch lernen. Das ist quasi ein Sprachkurs.
Einfach. Genau,
das ist
kein, von blutige Anfänger bis Leute, die eigentlich schon flüssig sprechen können.
Genau. Also das hat nichts mit irgendwelchen Abschlüssen zu tun, die man hier in der Uni machen kann. Und auch keiner von den Leuten, die hier wirklich was studieren, wird da irgendwie hingehen und da Kurse belegen oder
genau.
sowas.
Genau, und das ist auch genauso gedacht.
Genau, also es ist halt echt nur für Leute von außen. Während ich... leider muss man sagen, nicht die Sprachkurse machen kann. Das wäre wahrscheinlich besser vom Niveau her, sondern ich bin an der Fakultät für chinesische Sprache und Literatur. Und
Nimmst da reguläre Kurse?
Genau, was da halt so angeboten wird. Und auch in anderen Fakultäten. Also ich belege relativ viel in der Jura-Fakultät. Das heißt, ich bin halt echt in diesem Uni-Betrieb drin und habe halt teils auch Unterricht mit Chinesen und vielen Koreanern. Und das sind halt zwei unterschiedliche Dinge. Das heißt, in dem Sinne ist auch unser Alltag ein
anderer. Ziemlich verschieden, ja. Ja, ich würde es mal dabei belassen, falls wir noch was finden. Aber ich glaube, so die Einzelheiten mit Menschen und so ist wahrscheinlich nicht so interessant. Dann kommen wir jetzt
der tolle Wettbewerb.
Der tolle Wettbewerb. Weißt du, wie der heißt? Du weißt nicht.
Nein, ich weiß
wir nennen ihn jetzt den tollen Wettbewerb.
Mir wurde gesagt, es wäre Chongshu Di Sai, also ein Wettbewerb unterstellt.
Ja, okay. Ja gut, das ist auch nicht wirklich ein Name dann.
Nee, genau.
uns ist aufgefallen... Vor, was war's? Kurz vor Neujahr.
Nee, kurz vor Weihnachten.
Kurz also, vor Weihnachten schon bei dir.
Okay. Ich bin ja am zweiten Feiertag geflogen. Ich bin am zweiten Feiertag aus China weggeflogen und davor fingen schon die ersten an zu verschwinden. Also genau, man muss wissen, in China prinzipiell und auch in Beijing gibt es sehr viel Streetfood und es ist total geil. Du hast sowohl mobile Stände als auch Stände, die so halb draußen und halb drinnen sind, in so kleinen Kabuffs quasi, die dir halt irgendwie frisch, in Anführungszeichen, frisches Essen verkaufen. Das geht von gebratenen Reis zu gedämpften Teigtaschen mit Füllung. Du hast Leute, die dir halt auch einfach Obst verkaufen, von der Ladefläche eines Lastwagens quasi. Du hast so eine Art Pfannkuchen mit irgendwie Zeug drin. Mhm. Alles immer sehr viel Fett meistens, aber halt, du kriegst überall für sehr wenig Geld viel Essen.
Und vor allem zufriedenstellendes Essen, so für den kleinen und großen Hunger.
Genau, also da kannst du echt Abendessen und frühstücken, das ist sehr, sehr praktisch. Und so kurz nach Weihnachten fingen die an, zusammenzupacken und zu verschwinden. Und jetzt ist es der 11. Januar und es ist nichts mehr da. Also es gibt noch so ein paar Restaurants, die offen haben, aber von diesem mobilen Essen, was du wirklich mitnehmen kannst, ist eigentlich also fast alles verschwunden.
Ja, und also das sind schon Größenordnungen, die sind ziemlich groß. Das klingt jetzt erstmal doof. Zum Beispiel hier bei mir in der Straße, wenn man hier aus dem Haus rausgeht, dann gibt's da einen so einen Mini-Supermarkt. Also ich weiß nicht, mit was man da vergleichen kann. So ein sehr, sehr großer Späti quasi, der leider nicht so lange offen hat. Und vor allem gibt es aber ein Community Convenience Store, wo man dann reingeht und dann gibt es da quasi innen drin in so einer großen Halle, wie so eine Markthalle, noch kleinere Stände. Da kann man dann einmal Obst kaufen oder halt Eier oder irgendwelche chinesischen Brotprodukte oder dann ist da noch so ein kleiner Kiosk, wo man halt trinken und Bier und so kaufen kann. Und daneben ist dann eben ein Bauzeladen, und das sind halt immer Dinge, die sind einfach voll. Die sind nie leer. Da sind immer irgendwelche Chinesen drin und kaufen irgendwas ein. In den Bauzeladen sitzen immer Leute von mittags oder schon von vormittags.
Ich war da auch schon mal alleine, aber da habe ich die letzten gekriegt. Also es war wirklich spät abends. Sie haben mir die allerletzten Bauze gegeben. Es war niemand anders mehr da.
Ja, also das ist immer voll und hochfrequentiert. auch so kleine Bubble-Tea-Läden sind hier auch in so Wellblechhütten und so ein Mobilkartenhändler, wo man halt sein Handy aufladen kann und Pakete abholen, alles. Also quasi wirklich so, ja, so eine Mini-Mall auf der Straße.
Genau, das Spannende ist halt einfach, es findet, also diese Sachen sind halt nie ganz drin. Also es quillt immer so raus auf dem Bürgersteig. Zum Beispiel auch bei dem Laden mit den Teigtaschen, den Nils jetzt gerade erwähnt hat, da hast du halt, du kannst drinnen sitzen, aber du kannst auch draußen sitzen, wenn es jetzt nicht gerade so super kalt ist wie gerade. Also es, und auch diese ganzen Streetfood-Sachen, also es gibt halt bei uns so eine Ecke, wo irgendwie so insgesamt so 10 Läden sind vielleicht. Und da sind auch immer Leute. Es ist halt direkt an einem Campus von der Uni und irgendwie 200 Meter weiter ist noch eine zweite Uni. Das heißt, es sind super viele Studenten immer da. Da findet auch echt Leben statt. Und die Leute scherzen untereinander ganz viel miteinander. Die kennen sich alle. Es wird extrem familiär tatsächlich miteinander umgegangen. Also zumindest bei uns an der Ecke. Und das ist jetzt alles weg. Also das ist halt schon krass irgendwie.
Seit 3 Wochen.
Genau.
Oder, naja, sagen wir, ja doch,
3 Wochen. Also es ist so graduell verschwunden, ja. So ein bisschen.
Und jetzt geht man nett hier auf die Straße und es ist quasi nichts mehr los, außer die Leute, die halt so durchlaufen. Und das ist halt ein herber Einschnitt. Also wir merken das ja auch selber. Ja. Du gewöhnst dich halt dran, einfach mal runtergehen zu können, dir so einen Pfannkuchen zu holen. Und dann hast du erstmal keinen Hunger mehr.
Ich habe eben schon gesagt, ich glaube, ich habe abgenommen in den letzten 2 Wochen.
Es ist wirklich unglaublich nervig. Und ich kann mir das dann nur noch nerviger vorstellen für Leute, die schon länger hier wohnen, seit 10 Jahren oder so, und einfach so einen regelmäßigen Tagesablauf haben und einmal in der Woche ihr Obst einkaufen.
Ja, was
und
machst dann du halt auch als,
kannst du da plötzlich nicht mehr hingehen.
Was ich mir auch vorstelle, was machst du als Student? Weil du bist halt dann auf einmal gezwungen, die ganze Zeit zu den Mensen zu gehen. Ich habe schon das Gefühl, dass die Studenten bei uns schon das sehr genossen haben, dass sie nicht immer in die Mensa mussten. Und dann, weil du hast halt auch in den chinesischen Studentenwohnheimen keine Küche. Das heißt, du hast nicht die Option, dir selber was zu machen. Und es ist halt einfach nicht vorgesehen. Das ist halt schon scheiße irgendwie.
Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Viele nützliche Shops haben geschlossen. Warum haben sie geschlossen? Wegen dem schon erwähnten Städtewettbewerb. Denn so wie das aussieht, gibt es hier gerade so eine Unser Udauko soll schöner werden
Aktion. Also Haidian ist so der
Haidian, ja, also der Bezirk.
Distrikt heißt es.
Ja, aber in Deutschland wäre es der Bezirk,
oder? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, es wäre. Aber ja. Also
was ist das, was über Stadtteil kommt?
Ja, ich glaube, das ist der Bezirk.
Okay.
Bezirk Altona. Ja. Ich glaube, der Bezirk.
Du fragst dich falsch.
Aber ja. Dafür sieht man nicht so oft Stadtschilder. Jedenfalls, also eben ein sehr großer Stadtteil. Also Beijing hat, glaube ich, so 10 bis 15 davon. Das heißt, wenn wir jetzt hier von einem Stadtteil reden, nach Haidian, in dem wir hier sind, der ist verdammt groß. Und es gibt hier dann wohl gerade eben die Aktion, dass es da so einen Wettbewerb gibt. Der wird dann wohl auch national stattfinden.
Ja, also.
Denn nur in Beijing würde es ja nicht wirklich Sinn ergeben.
Also ich denke mal, so wie ich das verstanden habe, werden das halt verschiedene Stadtteile sein in verschiedenen Städten, die dann miteinander quasi konkurrieren. Weil ich war jetzt halt zum Beispiel, ich war gestern in einem anderen Stadtteil und dann heute nochmal in einem anderen Stadtteil und da ist es nicht so. Also es scheint tatsächlich Haidian vor allem zu sein, also der Distrikt, den wir leben, der das macht.
Also gehen wir davon aus, dass sich halt die Oberen des Distrikts festlegen können, ob sie mitmachen wollen,
genau,
oder nicht.
Genau, würde ich auch mal sagen.
Für Prestige und
genau, aber das ist auch ganz spannend, dass viele chinesische Städte, wenn sie sich irgendwie bewerben, gerne sagen, wir sind die gesündeste Stadt Chinas, wir sind die beste Stadt für Badeurlaub in China, wir sind die schönste Stadt in China. Mhm. Und der Witz ist, das sind halt nicht Sachen, die sie sich ausdenken, sondern das sind tatsächlich Titel, die irgendwie vergeben werden. Also es gibt dann Wettbewerbe und dann kommen dann Menschen mit einem Klemmbrett dahin und machen Punktstriche bei ihrer Liste irgendwie und dann wird der Stadt irgendwann gesagt, ja, ihr seid offiziell die schönste Stadt Chinas. Und sowas scheint das halt irgendwie zu sein. Ich habe ja den Verdacht, dass es irgendwie die sauberste und zivilisierteste ist. Aber das Ironische ist halt, dass Sachen, die total nützlich sind und sinnvoll sind.
Also nein, das ist ja das essentielle Leben, das hier einfach stattfindet.
Ja.
In diesen kleinen Shops auf der Scheißstraße.
Also es ist die Hälfte des Lebens. Also
ja,
alles, was
ja.
50% von dem, was für mich, also 50% von dem, was für mich auch China ausmacht oder die chinesischen Städte ausmacht, verschwindet halt. Dadurch. Und einfach nur, weil das halt nicht als zivilisiert und als unsauber irgendwie gilt, wahrscheinlich. So.
Ja, das ist halt irgendwie, es ist halt wieder so, da werden wir, glaube ich, auch nochmal nachher so ein bisschen drauf eingehen, ist so ein Vorschieben, wo quasi jeder weiß, dass es nicht echt ist, aber alle akzeptieren es, dass es so sein muss.
Das ist spannend.
Also laut Informationen, die du bekommen hast von Verkäufern, endet das ja wieder in 4 Tagen, also
genau.
Mitte des Monats Januar.
Genau, meine Lieblingsverkäufer von gebratenem Reis haben gesagt, sie kommen am 15. Januar wieder. Ob das wirklich ist, werden wir dann sehen. Und wenn sie wiederkommen, werde ich sie auf jeden Fall fragen, was sie in der Zeit gemacht haben. Weil ich mich wirklich, also so 3 Wochen ist, glaube ich, ein, wenn sie dann nicht woanders verkauft können, ist ein relativ herber Einschnitt, was deine, was dein Einkommen angeht. Das ist so.
Weil bei den Preisen leben die halt von der Hand in den Mund.
Naja, also. Okay, Moment. Also wir haben mal, ich weiß nicht, ob du dabei warst. Wir haben, also es gibt ein Gericht, das sind, nennt sich Jianling. Das sind quasi so Crepes, also sehr dünne Teigpfannkuchen. Da kommt dann irgendwie noch eine Soße rein und dann noch frittierter Teig, der so knusprig ist. Es kommen Zwiebeln rein und...
Zwiebeln müsst ihr euch quasi so eine homöopathische Portion vorstellen.
Ja.
Also meistens ist das wirklich nur Soße und der Teig und alles, was da so an Gemüse und so immer rein
ist. Aber also irgendwie viel frittiertes Ding und es schmeckt ziemlich geil. Punkt ist, das Ding kostet 5 Yuan. Das sind momentan etwa 75 Cent.
Irgendwie so. Ja.
Ich habe die Frau mal gefragt, die das macht, wie viele sie davon pro Tag so verkauft. Und sie meinte, es sind pro Tag etwa 100, wahrscheinlich mehr. Mehr als 100. Das heißt, es sind 500 Quai pro Tag. Das sind etwa 75 bis 80 Euro pro Tag.
Mhm.
Das kannst du schon machen. Also wenn du das hochrechnest auf den Monat?
Ja, ja. Ich glaube trotzdem nicht, dass du dafür so viel Gewinn machst.
Also, ja, also wenn du dir überlegst, was du da an Zutaten hast, das ist ja nichts. Du musst ja nur
diese ganzen Teig. Ja, klar. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es lukrativer ist als so ein Kellnerjob oder so unbedingt.
Doch, das kann ich mir schon vorstellen, tatsächlich.
Okay.
500 Quai pro Tag?
Ja, klar, kann schon sein. Aber du musst dann halt auch dafür wahrscheinlich sagen, dass sie dann wahrscheinlich auch von 8 Uhr morgens bis 12 Uhr abends da steht.
Nee, die macht relativ früh Schluss abends. Also das ist auch was man generell, was ich interessant finde am Rhythmus von Beijing. Dass, man hat das Gefühl, dass alles früher anfängt und früher aufhört als zum Beispiel in Deutschland generell.
Mhm.
Also die Metro hört hier auf zu fahren. Also die allerletzten U-Bahnen erwischt man wirklich nur um 11, aber das ist dann noch der letzte Anschlusszug, den man kriegt. Also wenn man muss meistens umsteigen, mindestens einmal, oft 2 bis 3 Mal auch durchaus. Und wenn seinen letzten Anschlusszug, mit Glück gibt es da um 11 noch einen. Mhm. Also es kann auch sein, dass der schon um 10:30 fährt. Das hört alles relativ früh auf, aber der Grund ist halt auch, also es macht halt auch Sinn, weil die Leute teils sehr lange Arbeitswege haben. Also die sind teils 1 bis 2 Stunden unterwegs morgens auf dem Weg zur Arbeit und müssen halt entsprechend früh raus und gehen auch entsprechend früh ins Bett. Also es ist ganz interessant, dass du einen komplett anderen Stadtrhythmus hast, als den man so aus Deutschland oder generell aus Europa kennt, finde ich. Einfach, weil die Städte kleiner sind. Ich hatte gerade noch nachgeschaut, also der Haidian, dieser Distrikt, in dem wir wohnen, ist 430 Quadratkilometer groß und hat eine Bevölkerung von 2,24 Millionen.
Okay.
Also,
ja.
Ne?
Ja. Bezirk.
Genau. Und da wird jetzt überall quasi sauber gemacht.
Ja, das Schönste, davon haben wir, glaube ich, noch keine Bilder. Vielleicht machen wir noch welche in den nächsten Tagen.
Wenn du die Fahnen meinst, dann habe ich davon Bilder.
Davon hast du Bilder, sehr gut, ja. An allen großen Kreuzungen stehen sowieso, also auch außerhalb dieser Wettbewerbszeit gerade, immer Ordner.
In bunten leuchtenden Jacken.
In bunten neongelben Jacken. Mhm. Die haben dann immer so ein Headset um. Und einen kleinen Lautsprecher, der ihre Stimmen total verzerrt und es richtig nervig macht, da irgendwas zu hören, wenn die irgendwie schreien. Und die stellen sich dann halt immer hin, haben auch so ein kleines grün-rot-Schild. So eine
kleine Kelle irgendwie.
Ja, also wie eben so, es sind quasi so inoffizielle Verkehrspolizisten. Also die sind schon offiziell von der Stadt da hingestellt, aber es sind natürlich keine Polizisten. Die zeigen dann einfach immer den Fußgängern an, ja, jetzt gehen oder nein, stehen bleiben. Und wenn man nur so einmal den Fuß irgendwie ein bisschen zu weit nach vorne macht, dann kommt sofort so ein Einwand, hey, hier, hinter die Linie, in dieser verzerrten Lautsprecherstimme. Und das ist ja eigentlich schon mal cool genug. Also es sind auch wirklich immer so Menschenmassen da dann auf den Straßen zu Feierabendzeiten, wo sich das lohnt, dass man die Leute hat. Aber jetzt haben sie zusätzlich noch an jeder Ecke von großen Straßenkreuzungen 2 Wachleute oder wie man sie nennen will, die so ein Band zwischen sich halten, wo so Fähnchen runterhängen, um eben wirklich auch zu verhindern, dass irgendjemand da über die Straße läuft, wenn da nicht die Ampel auf grün ist.
Vor allem
fährt. Das heißt, wir haben an einer Kreuzung, haben wir dann ja 4 Ecken, das heißt 3 mal 4 sind 12 Leute an einer Kreuzung, wenn nicht noch mehr.
Ja, du hast 4 mal 4. Weil du
stimmt, immer weil nur es 2 sind ja an beiden Ecken.
Das ist ja 4 mal 4. Du hast immer nur 2 Straßen.
Ja.
Du hast immer nur 2 Straßen, von denen du nicht fahren darfst, 2 Straßenöffnungen und da dann halt aber beide Seiten, weil das mit den Straßenseiten ist hier nicht so, das ist nicht so streng. Also du musst, die meisten Leute fahren nicht immer rechts, du fährst halt da, wo es gerade praktisch ist. Aber das heißt, du hast insgesamt 8 Leute, die halt diese Fähnchen immer hochhalten müssen und runterhalten müssen. Ich habe gerade nochmal geguckt, ich habe definitiv ein Bild, das werden wir online stellen. Und dazu kommen noch die ganzen Leute, die jetzt immer mit diesen Klemmzangen rumlaufen und Müll einsammeln.
Ja, stimmt, stimmt. Mit diesen, ihr müsst euch quasi riesengroße Stäbchen, riesengroße Chopsticks
vorstellen. Die kennt man aber auch in, die kennt man auch in Deutschland.
Ja, aber hier sieht es halt aus wie riesengroße Stäbchen für mich.
Herzlichen Glückwunsch. Ich habe Greifzangen gesehen, wo du so oben
drückst, ja, aber, und dann geht das so auf. Ja, klar, aber ich finde, die halten die halt auch immer so in der Hand, dass du, das ist quasi so, dass du den Abschluss nicht siehst. Und es sieht halt nicht so aus wie so, die haben vorne keine so eine Gabel oder so eine.
Doch, die habe ich schon, ich gesehen habe, war mit Gabel. Vorne.
Okay, nee, aber es gibt auch wirklich so welche, die nur so wie Stäbchen sind.
Ja, das kenne ich auch, aber es gibt beides.
Ja.
Aber die, genau, Punkt ist, es gibt Leute, auf einmal kommt, sind überall Leute, die Müll einsammeln. Sie tragen rote Armbinden, sehr schön mit gelbem Text. Und wir wissen nicht, wo sie herkommen. Wir wissen nicht, wer diese Leute sind. Was haben sie vorher getan? Was werden sie danach tun? Kriegen sie Geld dafür? Oder sind das alles Freiwillige, quote unquote?
Ja.
Man weiß es nicht. Aber es ist sehr spannend, das zu beobachten.
Die laufen eben über die Straßen in Zweier-, Dreiergruppen und sammeln Müll auf. Also wirklich auch einzelne Zigarettenkippen oder halt so irgendwelche Papierchen, alles, was so rumliegt.
Ja. Also bei uns im Wohndings, in diesem Compound. Diesem abgezäunten Dings, die waren auch jetzt neulich welche unterwegs.
Und wie du es gerade schon gesagt hast, ist halt wirklich die Frage, wie funktioniert das? Wie haben die immer quasi so Arbeiter auf Abruf, wo sie dann mal sagen können, hier, jetzt in dem Distrikt und hier sauber machen die nächsten Wochen? Wo kommen die her? Was haben die davor gearbeitet? Was werden die danach arbeiten? Also Fragen über Fragen.
China ist und bleibt ein Rätsel.
Ja.
Aber ja, das ist so... Das ist der Ort, wo wir wohnen gerade. Aber gibt es dazu noch was zu sagen? Fähnchen? Bilder nachher hochtun? Wir wollen doch eigentlich irgendwie weiterkommen, ne? Wir wollen nicht
so viel arbeiten. Eigentlich auch weiterkommen, ja.
Dann
jetzt mal noch zum Verkehr, ne?
Genau, wir wollten über, oder prinzipiell, ja, Verkehr und so Nahverkehr wollten wir drüber reden. Ja. Womit fangen wir an? Was relativ wichtig ist momentan oder wo viel drüber geredet wird, ist die Preiserhöhung in der U-Bahn. Es tut auch sehr weh, muss ich sagen.
Ja, es ist...
Also ich bin die letzten Tage deutlich mehr als sonst gefahren, weil ich einfach jetzt keine Uni mehr habe und es tut einfach richtig weh. Also vorher war das halt ein Pauschalpreis, man hat 2 Yuan pro Fahrt bezahlt.
Also 30 Cent.
Genau, das sind 30 Cent. Und jetzt ist es streckenabhängig. Es fängt bei 3 Yuan an und geht bis zu 8 Yuan hoch. Also je weiter du fährst, desto mehr bezahlst du. Und wenn man jetzt von hier ins Stadtinnere fährt, dann bezahlt man meistens so 5 Yuan pro Strecke. Und das tut halt einfach echt weh. Normalerweise hast du halt deine Karte mit 10 Euro aufgeladen und bist damit, keine Ahnung, 3 Monate hingekommen oder so. Und jetzt ist das nach einer Woche weg.
Ja.
Also es ist schon krass irgendwie. Und es ist ganz spannend, weil das Ding ist, der Grund, dass die Preise so niedrig waren, ist halt, dass das Ganze einfach ganz stark vom Staat gefördert war, also enorm. Und dass die U-Bahn auch anfangs gar nicht, das habe ich neulich gelesen, das fand ich ganz spannend, die war gar nicht als Nahverkehrssystem gedacht, sondern die U-Bahn war dazu gedacht und war so gebaut, dass man die Leute schnell evakuieren kann. Also, weil die ersten Linien, so Linie 1 und Linie 2, sind ja schon unter Mao gebaut worden. Und die Idee war, die Leute schnell aus dem Stadtzentrum rauszubringen, halt weg von da, wo irgendwelche Bomben fallen könnten. Und das war der Sinn der Sache, als man die U-Bahn gebaut hat. Und dann ist es halt zum Nahverkehr geworden. Nur das muss man auch sagen, der Beijinger Nahverkehr ist einfach chronisch überlastet. Also der ganze Verkehr der Stadt ist halt chronisch überlastet. Das mit den Staus und die Staus, die man hier hat, du hast halt in der Stadt, du bist mit dem Bus unterwegs und stehst teils einfach für eine Stunde. Du hast Strecken, für die brauchst du mit dem Fahrrad 10 Minuten, da brauchst du mit dem Bus 40 bis 45 Minuten, teils länger. Einfach, weil du nicht vorankommst. Und es hilft halt auch nicht, dass du zum Beispiel, wenn du abbiegst, dann biegen halt alle einfach irgendwie ab und das lässt dich halt keiner vor. Also Reißverschlussprinzip gibt es nicht. Du versuchst halt einfach irgendwo reinzukommen. Mhm. Das heißt, das macht das Ganze noch langsamer. Das ist auf den Straßen. Das heißt, Busfahren ist während der Rush-Hour entweder keine Option oder du musst echt viel Zeit mitbringen.
Ja, im Taxi ist das dann noch ganz angenehm. Also da fühlt man sich halt auch doof, aber man zahlt dann nicht so viel, wenn man da so rumsteht. Und
du stehst und du bist, die Busse sind halt auch voll.
Die Busse sind halt dann auch gerammelt voll, weil Rush Hour. Und also im Taxi bist du wenigstens irgendwie allein, kannst du halt rumsitzen und den Stau genießen. Und Ja, im Bus macht das echt keinen Spaß.
Du bist halt, also du bist, man muss sich so vorstellen, du bist halt so voll, dass die Leute echt an die Fenster tatsächlich gedrückt werden teils. Das ist auf den Straßen. Man will dann halt lieber U-Bahn fahren und das macht man tendenziell auch, aber es ist halt da nicht besser. Es sind halt auch riesige Menschenmassen und es ist echt voll dann. Und das heißt, das System ist einfach chronisch überlastet. Und das Ding ist so, es ist ganz spannend, dass diese Preiserhöhungen haben das halt minimal entlastet. Also ich habe jetzt einen Text gelesen, dass aufs Ganze gesehen nutzen jetzt 10% weniger die U-Bahn, was schon echt viel ist. Und auf so zentralen Linien wie der Linie 1 sind es tatsächlich 20% weniger. Und das ist halt, ich muss die, wir verlinken das auch. Und da müssen wir die ganzen Zahlen nochmal nachgucken. Aber ich glaube, es war irgendwie so, insgesamt stand da, glaube ich, was von wegen, dass irgendwie 1 Million Leute weniger die U-Bahn genommen haben in der ersten Woche, seit die Preiserhöhungen in Effekt gegangen sind. Aber das sind einfach absurde Zahlen.
Ja.
Und das Spannende ist, dass die Leute, natürlich am stärksten werden die Leute getroffen, die es sich am wenigsten leisten können. Also die Leute, die halt weit außerhalb wohnen, weil es da billig ist und die dann im Stadtzentrum gearbeitet haben. Weil die Leute, die eh schon im Stadtzentrum wohnen und dann wenig bezahlen, die können es sich halt meistens auch leisten. Das ist halt so ganz interessant. Das ist halt aber auch was noch ein Freund von mir meinte, der halt auch so Städteentwicklung studiert und darüber auch relativ viel schreibt. Es kann halt auch sein, dass das durchaus beabsichtigt ist. Weil die Beijinger Stadtplaner eigentlich nicht wollen, dass die Stadt so schnell wächst. Die Urbanisierung in China ist halt schon krass vom Tempo her. Und wie man halt auch zum Beispiel beim Nahverkehrssystem sieht in Beijing, die Stadt kann damit halt einfach nicht umgehen. Das ist einfach zu schnell, man kommt nicht hinterher. Und obwohl jetzt eben die neuen U-Bahn-Linien gebaut werden oder gebaut wurden, aufs Ganze gesehen hilft es halt einfach nicht. Also es ist schon, selbst wenn man antizyklisch fährt, hat man Linien, die relativ voll sind. Und wenn man dann wirklich während der Rush-Hour fährt, wenn man einfach arbeitet und halt keine Wahl hat, dann
hat man einfach verloren.
Ja, also es ist echt nicht
schön. Dann stehst du halt in der Warteschlange von so, ich würde mal sagen, das sind dann schon so 30 Menschen oder so pro U-Bahn-Eingang oder mehr. Und davon passen dann halt meistens so 20 in die Bahn rein, die gerade kommt. Und dann kommen halt, die nächsten sind dann vorne und kommen dann halt in die nächste Bahn, die 3 Minuten später kommt. Mhm. Und dieses, du hast es ja gerade erwähnt, mit dem ans Fenster drücken. Also man muss sich das dann nicht vorstellen, dass man dann da innen drin ans Fenster gequetscht wird während der Fahrt. Das normalisiert sich schon. Aber in diesem Moment, wo die Türen aufgehen, ein paar Leute aus der Bahn rausgehen und alle, die da stehen, in diese eine Bahn wollen, weil sie nicht noch weiter warten wollen, wird einfach schon gedrückt. Also richtig, richtig gedrückt. Da kommt dann einfach so ein Schub und da gibt's manchmal auch so gelbe Männchen, die einen dann noch reinschieben und aufpassen, dass niemand von irgendwie den Türen zerquetscht wird. Und innerhalb der ersten 5 Sekunden, würde ich mal sagen, die man dann drin ist und die Türen sich geschlossen haben, schauen dann alle, dass sie so ein bisschen Platz um sich rum bekommen. Und man steht dann zwar immer noch aneinander und berührt vorne, hinten, rechts und links irgendwie die Menschen um sich herum, aber man hat dann schon wieder Platz zum Atmen. Also man wird da dann nicht mit dem Gesicht wie so im Film an so eine Scheibe
gequetscht. Nee, das definitiv nicht.
Aber einfach dieser Moment da zu warten und sich da so reindrängen zu müssen und sich dann vor allem an der Station, wo man raus will, dann nochmal durch die Menschen, wenn man an der anderen Tür steht, dann einmal so durch die 2 Meter Menschenmasse zu drängeln, während schon die neuen Menschen sich reindrängeln, das macht echt keinen Spaß.
Das ist halt einfach echt das Problem, dass dieses erst aussteigen lassen gibt's halt nicht. Also ich habe das echt, ich bin jetzt
in den Tagen... Da müssen wir ein Foto von den Pfeilen machen.
Ja, kann man machen. Es gibt Pfeile auf dem Boden, die sagen, man soll von außen rein und in der Mitte die Leute rauslassen, aber in der Praxis funktioniert das einfach nicht. Du hast es selbst, wenn du nicht Rush-Hour hast und an jeder Tür nur 4 Leute stehen, hast du trotzdem, dass diese Leute sich teils als geschlossene Wand vor diese Tür stellen und nirgendwo Platz lassen, um Leute rauszulassen. Über das Thema hatte ich auch mit MS Pro und Max geredet, als wir im WMR waren. Und das stimmt, man sollte die Leute nicht so judgen. Aber es ist einfach, also es ist halt...
Es ist schon irgendwie dämlich.
Es ist einfach nervig. Es ist einfach nervig. Es nervt mich momentan so, dass ich jetzt wieder hier bin. Wenn ich in Deutschland bin, da kann ich gut drüber reden. So, kulturelle Relativität. Ja, ja. Und man soll ein bisschen irgendwie offener sein und man soll das irgendwie alles akzeptieren. Aber wenn man den ganzen Kram hier wirklich mitmacht und dann... Die Leute kriegen es halt, also du wirst halt nicht rausgelassen. Das Spannende ist, dass man, wenn man die Leute drauf anspricht, dann gucken sie beschämt und gehen zur Seite. Wenn man sie auf Chinesisch drauf anspricht. Ich habe neulich eine Chinesin angesprochen, die einfach stumpf an der Schlange vorbeigegangen ist. Habe ich sie gefragt, ob sie weiß, was Schlange stehen bedeutet. Ich habe sie das wirklich gefragt, weil ich kenne ja die Vokabeln. Und ich so, wissen Sie, was Schlange stehen bedeutet? Und dann hat sie ganz verschämt geguckt und meinte so, ja, aber die Schlange ist so lang. Das war halt bei einer Toilette, was man halt so macht. Man steht halt dann da und wenn eine Toilette frei wird, gehen die Leute halt dahin. Und sie meinte, sie geht an der Schlange vorbei, stellt sich ganz hinten einfach in die Toiletten ran. Da habe ich gesagt, naja, wenn da hinten was frei wird, dann gehen wir von hinten hier vorne dahin und sie stehen halt da hinten. Und dann guckte sie ganz verschämt und ging wieder zurück an die Schlange hinten dran. Also das Ding ist, die Leute, also es ist nicht so, dass die Leute nicht wüssten, dass man es eigentlich nicht macht. Also vielleicht manche schon, die wirklich vom Land kommen. Aber die Leute wissen schon, dass man es eigentlich nicht machen sollte, aber sie machen es halt trotzdem.
Ja, du kommst.
Solange halt du halt nicht drauf angesprochen wirst, dann wird es halt peinlich. Aber das ist halt dieses, dass du halt, die wird halt offen gesagt, dass du quasi was falsch machst. Und das scheint irgendwie so, dann scheint es ein Problem zu sein. Ich finde das spannend. Ich wünschte, ich würde das besser verstehen und könnte das irgendwie erklären. Aber das ist halt, ich bin da auch irgendwie in dieser Beobachterperspektive und ich finde es ganz spannend, dadurch, dass ich, also dieses, das, da war ich halt auch echt sauer, als ich es dann gefragt habe. Es ist schon sehr, es ist schon sehr stumpf, das zu machen. Aber ich finde es halt, also die Erkenntnisse, die man halt daraus zieht, sind andererseits halt auch sehr interessant.
Ja. Was ich noch gerne in die Shownotes hätte, ist so ein GIF, das ich neulich gefunden hatte, mit der Entwicklung der Pekinger U-Bahn-Linien. Wo man das halt so sieht, welche Linien wann kamen. Und also, das einfach noch dazu rein.
Ja, und das hat halt auch nicht aufgehört, also es geht gerade aber noch weiter. Ja. Und es ist auch nötig, dass es weitergeht. Also es ist, die Stadt ist bei weitem noch nicht abgedeckt. Großes Problem ist im Stadtzentrum, da gibt es ein relativ großes Loch direkt an der verbotenen Stadt, weil man die halt noch nicht untertunnelt.
Mhm.
Und das wird relativ, relativ weiträumig umfahren, weil sie einfach verdammt groß ist. Das ist schon ein Problem, weil also dadurch musst du dann teils einfach zweimal mehr umsteigen, einfach weil du nicht geradeaus fahren kannst. Das ist nervig. Und die U-Bahn-Linien fahren prinzipiell so generell, hast du U-Bahn-Linien, die im Kreis gehen, du hast ein paar Ringlinien, da hast du U-Bahn-Linien, die Nordwest gehen, Nord-Süd und Ost-West.
Ja.
So grob.
Das ist so grob die Richtung, ja.
Genau.
Und man muss auch sagen, es gibt hier keine S-Bahn. Also,
ja, das stimmt.
Es gibt Züge, aber die fahren halt in die nächste große Stadt, also so 100 Kilometer weit weg. Und die U-Bahn ist halt U-Bahn und S-Bahn in einem.
Ja.
Es gibt noch so einen Speedtrain zum Flughafen, aber ja, die U-Bahn ist halt der Nahverkehr. Man muss so sagen, es gibt noch Busse, aber die eignen sich halt nur für gewisse Distanzen oder für gewisse Strecken, wo es keine U-Bahn gibt.
Busse sind schon cool, weil sie dich oft direkter dahin bringen, wo du hin willst. Das Problem ist, du kannst Busse von morgens von 7 bis, sagen wir mal, 9 und abends von 5 bis 7 quasi nicht benutzen.
Ja.
Also das ist halt einfach so 2 bis 3 Stunden Fenster, morgens und abends, in denen die Busse sinnlos sind, weil du einfach nicht vorankommst.
Ja, und du hast ja auch einfach, weil der Verkehr zu groß ist, du hast ja ab irgendwo so einen Punkt, wo es sich dreht. Also so ein Bus lohnt sich bestimmt für so eine 3-Kilometer-Strecke, aber wenn du irgendwie 10 Kilometer irgendwo hinfahren willst, nimmst du ja keinen Bus.
Nein, doch, auch dann schon. Also auch wenn du längere Strecken hast. Das Ding ist halt, du hast halt bei den U-Bahnen ja Umstiege, wo du teilst, also wo du halt echt 5 Minuten nur läufst.
Ja.
5 bis 10 Minuten nur läufst.
Also U-Bahn-Stationen oder Bahnhöfe hier sehen aus wie Flughäfen und haben auch so eine gewisse Größe, wo sie kontrollieren können.
Ja,
also sagen
schon, ja.
Ja.
Also man hat zum Beispiel Xijimen, also da hast
ein Flughafen.
Ja, du hast Bahnhöfe in Deutschland, die kleiner sind. Also ich komme aus der Nähe von Osnabrück. Der Osnabrücker Bahnhof ist kleiner als Xijimen. Also das ist einfach Punkt.
Ist einfach kleiner. Stuttgart auch. Also 21 weiß ich nicht, aber zumindest
kleiner. Du hast dann 3 U-Bahn-Linien. Ich will nicht wissen, wie viele. Und das Problem ist, hast du noch einen Bahnhof, der auch da ist. Das heißt, viele Leute kommen noch dahin und kommen da an. Ich will echt nicht wissen, wie viele Leute da pro Tag irgendwie da durchkommen. Das wäre schon ganz spannend zu sehen.
Ah, was übrigens auch schön war jetzt, so als kleines Detail bei der neuen Linie. Ich bin neulich zum ersten Mal damit gefahren. Für mich hat die ja nicht so viel Vorteil wie jetzt für Katharin. Aber so aus Spaß mussten wir die ja natürlich schon ausprobieren.
Genau, bei mir ist sie 50 Meter von dem Haus, wo ich wohne, auf der gleichen Ecke. Ich muss nicht mal über eine Straße drüber.
Und es gibt da 2 interessante Details. Nämlich zum einen hat man ja hier diese aufladbaren Karten, die swipet man dann da so drüber über so ein Lesegerät und die piepsen so laut. Normalerweise piepsen die immer so bing, also so angenehm und man hört halt, ja, es hat meine Karte gelesen, ich kann durchgehen. Und wenn man das jetzt bei diesen neuen Stationen macht, dann macht das Bing! Also, das kommt jetzt bestimmt im hier nicht so richtig rüber. Ich wollte nur die Lautstärke einfach zum Ausdruck bringen. Also es ist wirklich unglaublich laut. Es ist wirklich so laut, dass man durchläuft und es tut einfach in den Ohren weh. Es ist einfach viel zu laut.
Es ist einfach ein sehr lauter, sehr
hoher Ton. Ich habe keine Ahnung, warum das so laut ist. Und zusätzlich, normalerweise lassen sie einen ja immer so durchgehen. Also die haben halt da auch immer Flughafen, so eine X-Ray-Maschine, so eine Gepäck,
so ein Band,
Durchleuchteband, wo man seine Taschen und so hinlegen muss, wenn man welche hat. Und dann auch noch so eigentlich so ein Metallscanner, ja, genau, wo man den, durchgeht.
Aber den Metallscanner, wo man durchgeht, der ist neu. Den gibt es auch nur bei den neuen Stationen, den gibt es bei den alten
nicht. Ja, aber bei manchen gibt es das ja irgendwie schon. Oder zumindest im Bahnhof. Aber ja, bei den Stationen. Aber in den Stationen. Und bei diesen nicht. Neuen gibt es den jetzt eben auch. Und dann geht man da halt durch und dann muss man sich auch kurz hinstellen und wird da kurz abgescannt. Ganz von,
Sie lassen dich auch durch. Also als Ausländer, das ist vielleicht White Privilege, aber wenn du als Ausländer einfach weitergehst und das ignorierst, dann werden sie nicht insistieren.
Dass nee, aber zumindest, also wir wurden angesprochen, dass wir hier kurz hinstellen, Arme ausstrecken und.
Ja, rumfällen. Aber wenn du einfach weitergehst, dann machen. Also.
Ja, gut, dann geht es wahrscheinlich davon aus, dass du das nicht verstanden hast und sie wollen es ja. Dann nicht auf Englisch
das
sagen.
Das kann gut
Englisch
sein, so aber es ist mir. Ja. Also, ne, das Spannende.
Ich muss halt noch meine Tasche nehmen, deswegen.
Ja, ich auch, aber ich nehme die Tasche und ich gehe dann weiter. Ich hatte es echt ja. Eilig, ich war schon zu spät.
Ja, nee, aber das stimmt schon, das hat man oft, dass gerade so bei Sicherheitscheck alle werden so abgewogen, dann kommt man da so hin und dann, ja, weitergehen. Ja.
Aber was ich fand es ganz witzig, weil sie haben dann halt diese Dinger, mit denen sie dich halt abtasten, also diese Metalldetektoren, und sie haben halt alle so eine Keychain um den Hals, wo ihr Bild halt so dranhängt. Und als wir dann das erste Mal mit der 15 gefahren sind, hatten sie da gerade abgetastet, da war da ein ganz junger, der halt gerade seine Schicht fing gerade an, dann nochmal seinen Metalldetektor, macht ihn an und hielt ihn da erstmal so vor die Brust und der piepte dann, als er in die Keychain dran kam, und der freute sich total. Das ist halt für die auch neu jetzt. Ich finde das total, ich finde das schon irgendwie witzig. Und eine andere schöne Szene, die ich gestern erlebt habe, die Linie, die jetzt hier frisch erweitert wurde bei uns, ist die 15. Ich bin von der 8 in die 15 umgestiegen und ich hatte die letzte 8 erwischt, die letzte 15 aber verpasst. Der Umstieg ist sehr lang, also du läufst vielleicht ja auch so etwa 5 bis 10 Minuten wieder. Und dann waren da Chinesen, die Frau, die da arbeitete, gefragt haben, gibt es noch eine 15? Und sie meinte, nein, es gibt keine 15 mehr. Die Chinesen meinten, nein, das kann nicht sein, das ist unwahrscheinlich. Also, Bukanang. Und dann meinten sie noch, es fährt keine mehr. Dann meinten sie, wieso, warum? Und dann zeugte sie wusste halt auch nicht, was sie tun sollte, weil sie stand halt neben dem Schild, wo die Zeiten für die letzte U-Bahn standen, und zeigte halt darauf, die letzte war um 23.02 gefahren und es war 23.07. Sie meinte, guck, die letzte Bahn ist abgefahren. Dann meinten sie, nein, du hast was Falsches gesagt. Und dann gingen sie halt einfach dahin und wollten diese U-Bahn unbedingt nehmen. Es war eine so absurde Szene, wo ich halt... Und das sind auch wieder Momente, wo ich halt da stehe und ich kann halt nur da stehen und beobachten und sagen, ich verstehe es einfach nicht. Ja. Ich finde es spannend und ich fand es sehr witzig in dem Moment. Ich finde es auch immer noch witzig im Nachhinein. Aber die ist halt einfach diese Überzeugung, diese Empörung mit, nein, das kann nicht sein. Warum? Warum ist die schon gefahren? Warum soll es keine Bahn mehr geben? Ich finde es spannend. Ich finde es toll irgendwie. So. Ich weiß nicht.
Ja.
Sorry.
Nee, ist okay.
Das sind die kleinen Folgen.
Dafür machen wir ja diese Folge.
ich glaube, es werden 2 Folgen,
oder? Ja, ich wollte es gerade sagen. Dann sagen wir jetzt noch was zu Taxis und dann machen wir einen Cut für die nächste.
Genau, das wollen euch nicht überfordern.
Taxis in Beijing sind ziemlich günstig.
Ja.
Nicht so günstig wie im Rest Chinas, aber immer noch relativ günstig.
Günstiger als in Shanghai, deutlich günstiger.
Okay, aber halt in kleineren Städten.
Ja, das stimmt.
Je kleiner, desto billiger. Man hat so einen Stadtpreis von, ich glaube, es sind 14?
13.
13?
13, glaube ich.
Also so ein bisschen mehr.
Tagsüber 13, nachts sind es 14,40.
Ja, okay.
Das sind etwa 2 Euro jeweils.
Ja. Und dann geht das halt so hoch. Das heißt, wenn wir in Party-Distrikt fahren und das sind, ich glaube, 15 Kilometer oder so bestimmt.
Ja, du bist so 15 Minuten unterwegs.
20, je nachdem, wie viel los ist. Ja. Manchmal auch eine halbe Stunde, dann zahlst du so maximal 8 Euro,
9
Euro.
Echt, so viel?
Ja, umgerechnet. Also wenn wir von hier aus da nach runterfahren.
Nach Sanlitun?
Sanlitun, dann sind es meistens schon so 40, 50, ne?
Aber das sind eher so 5 Euro. Also, okay, ich habe noch
nie... In den alten Kursen, ja.
Ja, nein, also ich... Gut, ja, das eher...
Sagen wir 7 Euro
oder so. Ich bin in dem Partydistrikt nicht so oft. Ich bin meistens eher in anderen Teilen der Stadt Bier trinken und da zahle ich dann meistens so 5 Euro. Bin dann 15 Minuten unterwegs meistens.
Ja, wenn du halt nicht ganz da runterfährst, sondern eher so zu den Seen und...
Was ich eine ganz gute Metrik finde, ich bin jetzt ein paar Mal mit dem Taxi zum Flughafen gefahren, weil ich morgens um 6 oder 7 Flugzeuge genommen habe. Ja, das ist sehr verrückt und das war auch keine gute Entscheidung. aber es war billig, es war wirklich billig. Und da bis zum Flughafen ist man ungefähr, ist man wirklich 25 Minuten unterwegs, 25 bis 30 Minuten.
Ja.
Und da zahle ich dann meistens zwischen 100 und 110 Quai. Wenn man schnell fährt vom Flughafen zurück, dann ist man 20 Minuten unterwegs, 20 bis 5, also 20, das hatte ich wirklich erst beim letzten Mal. Man ist so zwischen 20 und 30 Minuten unterwegs und zahlt ungefähr 15 Euro.
Ja, wobei man da sagen muss, ich habe das neulich auch gemacht und habe, wie du gesagt hast, ich habe 105 bezahlt, hin und auch zurück. Da ist nochmal so ein 3-Euro Aufschlag drauf für den Speedway, den Express Highway zum Flughafen. Der kostet nämlich Mautgebühr. Das heißt, ja, das eigentlich stimmt. Der Taxipreis wäre dann so, sagen wir mal, 7 Euro oder so. Aber es kostet dann, oder naja, 8 oder 9. Ja,
so 15.
Ja, ja, eben 8 oder 9 mit dem Umrechnungskurs wieder.
Nein, du zahlst die 100, also die 110 sind wirklich der Preis.
Ja, ja, ich weiß. Das sind
15 Euro.
Ja, ja, aber minus. Davon musst du ja abziehen, theoretisch die Mautgebühr, die da halt irgendwie sind, 3 Euro für diesen Airport Express.
Die Mautgebühr zahlst du oft tatsächlich drauf, extra zum Taxipreis, der auf dem Meter steht. Es kommt drauf an.
Habe ich beides mal nicht
gemacht. Ja, Moment, jetzt, nein, ich bin in letzter Zeit, ich bin insgesamt 6 bis 8 Mal zum Flughafen gefahren und wieder zurück. Also ich habe auch noch Leute abgeholt, wer sich neulich zurückgekommen bin aus Malaysia, es kommt drauf an, es kommt auf den Taxifahrer an. Manchmal zahlst du die extra drauf.
Okay.
Manchmal zahlst du sie nicht extra drauf. Und es kommt drauf an, bei welchem Terminal du ankommst. Also es gibt zwei große Terminals beim chinesischen, also beim Beijinger Hauptstadtflughafen und das ist halt immer anders. Was ich ganz cool finde, was ich so erwähnenswert finde, es ist in Beijing notorisch schwierig, Taxen zu kriegen. Also in Shanghai ist es relativ einfach. Also zumindest war es 2011, als ich dort gelebt habe, einfach. In Beijing ist es wirklich so, du hast Taxifahrer, die haben dann dieses rote, die haben dann was rot leuchtendes an ihrem Fenster, das bedeutet, dass sie frei sind. Die nehmen dich einfach nicht mit, sie ignorieren dich einfach. Besonders schwierig ist es, ein Taxi zu kriegen, wenn es regnet, weil die Leute keine nassen Leute in ihrem Taxi haben wollen. Das will man
nicht. Und weil dann auch irgendwie gefühlt noch mal mehr Leute ein Taxi wollen. Also
du hast überproportional viele leere Taxen, die einfach an dir vorbeifahren. Besonders schwierig ist es, einfacher eins zu kriegen, wenn du einen Schirm hast, weil die sind davon ausgehen, dass du trocken bist. Und wenn du keinen Schirm hast und im Regen ein Taxi kriegen willst, dann hast du einfach verloren. Und was dagegen hilft, so ein bisschen, sind zwei Taxi-Apps, die es mittlerweile gibt, die echt nützlich sind. Also es ist halt so ein bisschen wie MyTaxi im Endeffekt. Du gibst halt ein, wo du hin willst und deine Location gibt er dir halt an, weil der halt GPS hat. Und dann werden halt die Taxen benachrichtigt und dann ruft dich halt einfach irgendjemand, der in der Nähe ist, an und sagt, hier, wo bist du? Ich komme dich jetzt abholen und bring dich dann dahin, wo du hin willst. Und es gibt tatsächlich Situationen, in denen das enorm nützlich ist, in denen du auch über die Taxi-Apps Taxen kriegst, wo du sonst keine bekommen würdest. Du zahlst keinen Aufpreis dafür. Also du zahlst trotzdem nur den normalen Taximeterpreis.
Ich hatte das auch noch, da waren wir in einem Museum relativ außerhalb, also am 5. Ring. Und da kommt halt auch nichts vorbei. Das war halt wirklich so, da waren halt so ein paar große Gebäude, aber es war halt mehr so, hier sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Und bis du da halt ein Taxi findest, das da irgendwie vorbeifährt, stehst du halt auch die Beine in den Bauch, heißt das, glaube ich. Und ich konnte dann da sogar, also ich weiß nicht, wahrscheinlich wäre es auch anders gegangen. Es hat mir dann halt irgendwie gesagt, ich soll eine Voice-Message eingeben.
Ja, das kannst du auch machen.
Und habe dann halt da kurz reingesprochen, wo ich bin und wo ich hin will. Und dann sieht man wirklich auf der Karte so interaktiv. So, ein Taxifahrer hat die Nachricht gehört, drei das haben sie gehört, klasse. 7 haben sie gehört, 10 haben sie gehört. Dann kommt so einer, der dann irgendwie sagt, wo seid ihr genau? Ja, ja, hier, okay. Und dann siehst du, kannst du ihn halt auf der Karte per GPS verfolgen. Und wenn er dann nah ist, so im Abstand von 100 Metern, dann ruft er nochmal an, ich komme jetzt gerade und wo genau seid ihr?
Und du siehst doch auf einer Karte, wie er sich dir nähert. Also du kannst auch auf der Karte dann sehen, wo der Taxifahrer
ist. Ja, das meine ich, aber er hat trotzdem nochmal angerufen.
Das müssen sie halt nicht machen, nicht unbedingt. Aber.
Das ist schon ganz praktisch. Was man auch, was wir jetzt, ich glaube, du warst auch schon mal dabei, oft hatten, war, dass wir ja hier in diesem Unibezirk wohnen und der schon ein bisschen außerhalb. Also wenn wir jetzt halt von diesen Party- und Innenstadt, verbotene Stadt, sonst was, Distrikten reden.
Genau, Moment, die Leute, die in der Chinese University of Petroleum sind, die wohnen hinter dem 6. Ring. Genau. Vielleicht sollte man das erklären. Beijing hat Ringstraßen, also quasi den ersten
Ring. Stadtautobahn.
Stadtautobahn, ringförmige Stadtautobahn. Und es gibt halt den ersten Ring, der sehr in der Mitte ist, den zweiten, der ein bisschen weiter weg ist und so. Das heißt, quasi zu sagen, hinter welchem Ring du wohnst, ist eine relativ gute Angabe dafür, wie nah am Stadtzentrum du bist. Ja. Wir wohnen ziemlich nah am 4. Ring.
Genau.
Also es ist schon relativ weit außerhalb. Und am 6. Ring hast du einfach verloren.
Ja. Da hast du wirklich verloren. Wo war ich?
Sorry.
Ringstraßen, Taxi bestellen.
Tut mir leid, das muss
ich. Naja, okay, ich
habe das Gefühl, wir müssen es erklären.
Ja, nee, ist ja auch gut. Ich wollte noch was anderes sagen, nämlich es gibt auch neue Entwicklungen, nämlich es wurde jetzt mit dem Bau eines neuen Flughafens.
Nee, Moment, du hast gesagt, ob wir da.
Gerade wo ich zum
anderen. Nee, Moment, Thema. ob ich du meinst, dass wir dabei gewesen, weil wir in Daoko wohnen
und weil, das ist ja, wenn man dann nachts da betrunken irgendwo rumsteht und einfach nur heim will, weil es ist schon spät und
so,
man
nee, das ist nur für dich. Wir stehen.
Ja, natürlich.
Das wirkt total kompetent, wenn
das
wir
das sagen, dass wir betrunken in irgendwo in Flaschen. Jedenfalls, dann hatten wir das auch schon, dass man sich dann ein Taxi ranwinkt, dann sagt, ja, dann macht man den Fehler, ist nicht ein Anfängerfehler, dem Taxifahrer noch außerhalb zu sagen, wo man hin will, zu sagen, Udauko, und dann der so, nö, und fährt weiter.
Ja.
Weil er halt keinen Bock hat, so lang zu fahren, sich da nicht so gut auskennt oder denkt, dass er da keine Gäste findet, die dann woanders hinwollen, wo er irgendwie Geld verdienen kann. Deswegen setzt man sich einfach rein und dann fragt er einen und dann sagt man einfach Udauko, und dann hatte ich es auch noch nie, dass man dann wieder rausgeschaut wurde. Ja, genau.
Also das mache ich schon ich mache das seit Woche 2 oder 3 nicht mehr, dass ich den Leuten sage. Also ich setze mich jetzt immer mittlerweile rein. Das wirkt unhöflich, vielleicht, es wirkt unhöflich auf einen erst, wenn man aus Deutschland kommt. Aber
man schneidet sich ja auch nicht an, das ist alles egal. was auch noch...
Du würdest von dem neuen Flughafen reden.
Ja, nein.
Okay, sorry.
Oh Mann. Nein, Taxen.
Nicht ganz auf der Höhe heute.
Taxen. Na, du redest ja zwischen jedenfalls. Taxen. Ich habe da neulich auch noch den guten Spruch gehört aus zweiter Hand, dass ein Chinese, der hier auch mal gewohnt hat und inzwischen, ich glaube, in Shanghai ist, meinte zu einem Freund von mir, Taxifahren in Beijing. Man sagt dem Fahrer nicht, wo man hin will, man fragt den Fahrer, ob er einen mitnehmen könnte auf dem Weg dahin, wo er eh hinfährt. also ist halt ein bisschen schön. Eigen hier, die Persönlichkeit der Taxifahrer.
Ja, das ist ganz spannend.
Neuer Flughafen, wo wir es nicht davon hatten, von diesem Airport Expressway. Das ist halt dann, einmal gibt es da eben dann den Zug, der von einem Bahnhof relativ in der Innenstadt, in der Nähe der Innenstadt, direkt zum Flughafen fährt. Und es gibt eben dann auch, ich glaube, eine dreispurige oder vierspurige Straße. Also 4 Spuren wirklich in eine Richtung, die halt schnurstracks dann auch von dort, von der Ringstraße ausgehend zum Flughafen führt. Und eben einmal zu diesem Terminal.
Es gibt Terminal 2 und Terminal 3.
Und Terminal 2 fährt. Und als ich da eben neulich dann am Flughafen war, bin ich an einem Sonntag um circa 2 Uhr nachmittags zurückgefahren mit einem Taxi, mit einem Freund zusammen. Und da war dann Stau. Also auf dieser Straße, die vom Flughafen 4-spurig in die Stadt führt, war dann Stau. 4 Spuren vom Flughafen aus.
Ja.
Nur um da auch mal, also Beijing ist wohl der Flughafen hier inzwischen der größte Umstiegeplatz in Asien, Knotenpunkt. Und deswegen wurde jetzt eben mit dem Bau eines neuen Flughafens begonnen, der nicht wie der alte im Norden liegt, sondern im Süden.
Ach du Scheiße.
Und dazu muss man sagen, dieses Terminal 3, das richtig groß und also wirklich riesengroß ist und modern und ganz hübsch, da ist davor bei den Taxiständen so ein kleiner Stein, wo man sehen kann, dass angefangen wurde, das zu bauen 2004 und Fertigstellung 2007. und es ist quasi nochmal so ein extra Flughafen. Also wenn man von da mit einem Shuttlebus oder mit der Flughafenbahn zum anderen Terminal fährt, ist man mindestens 5 Minuten unterwegs.
Mit dem Airport Express ist man etwa 10 Minuten unterwegs. Ich weiß noch, weil ich hatte das mal gemacht und musste von dem zweiten Terminal, wo der Airport Express ein zweites hält, den Flug nehmen. Ich war echt nervös, weil ich nicht mehr sicher war, ob ich noch zum Schalterschluss hinkomme.
Ja.
Es war super knapp, weil es echt ziemlich weit ist. Und das Spannende, ich glaube, der neue Flughafen, der Bau soll dieses Jahr beginnen. Und ich habe schon vor 2 Jahren, als es angekündigt wurde, gesagt, ich werde Wetten abschließen, dass der chinesische Flughafen vor dem BER fertig wird.
Ja.
Und ich halte es nicht für unwahrscheinlich.
Ja, und deswegen bauen die jetzt gerade einen zweiten internationalen Flughafen eben im Süden der Stadt.
Es gibt noch einen anderen Flughafen, von dem bin ich neulich geflogen. Das fand ich total klasse. Das ist ein alter Militärflughafen. Der ist schon im Süden der Stadt. Von dem Flughafen fliegt nur eine einzige Airline. Das heißt, es ist alles die gleiche Airline, die da abfliegt. Und es ist halt, du bist halt nicht außerhalb der Stadt nochmal. Da bist du halt echt weg vom Zentrum, wenn du halt fliegen willst. Und da unten ist es halt echt so, du fährst halt über so eine richtig breite Straße dahin. An den Seiten stehen hohe Bäume und zwischen den Bäumen sind so Propagandabanner gespannt. Manche echt in Rot mit großen gelben chinesischen Zeichen drauf. Und du fährst halt echt so durch und denkst, ja, die haben mir Platz für Panzer gelassen. und das Geile ist halt auch, ich musste wieder Taxi fahren, weil mein Flug morgens um 6 ging. Wieder schlechte Idee, kann ich nicht empfehlen. Und da fuhren, es war dann halt noch so im Halbdunkel und dann fuhren da halt auch Fahrradfahrer auf dem Weg zum Flughafen. Also es waren halt nicht nur Autos, du bist halt relativ nah an der verbotenen Stadt. Das ist halt, du bist halt irgendwie so von, du kommst so von, du fährst an der Straße mit ganz vielen kleinen Läden zu, bumm, wir sind jetzt in diesem Flughafen. Und es ist halt irgendwie auch noch so wie im Rest der Stadt. Also Fahrradfahrer, kleine Tuk-Tuks irgendwie, die alle da langfahren. Und dieser Flughafen ist total heiß, er ist halt einfach uralt, also relativ schmuddelig irgendwie so. Und auch das wirkt auch nicht wie ein Flughafen. Also die ganze, auch so von der Klientel her und so, wirkt das eher, als ob du einen Zug nehmen würdest in China irgendwie. Also du hast relativ tendenziell ärmer als an den großen Flughäfen. Du hast, ich habe keinen einzigen, doch, ich habe zwei Ausländer gesehen am ganzen Flughafen, als ich abgeflogen bin. Das war echt voll. Und auch die Tickets und so, du bist an diesen Ticketschaltern und wo du dein Gepäck halt abgibst und du guckst, hä, haben die überhaupt Computer hier? Also das, nein, so stand ich da echt. Also, weil du hast die Computer nicht gesehen und du, was? Okay. Es ist halt einfach echt alles super alt. Aber halt irgendwie cool zu sehen. Also, sagen gut, cool, spannend, sagen wir mal. Ja. Es ist schön, wenn man nur 10 Minuten warten muss, aber viel länger willst du da, glaube ich, auch nicht sein. Aber es ist so auch wieder ganz interessant zu sehen. Aber ich werde beim nächsten Mal darauf achten, dass ich nicht unbedingt wieder da abfliege. Ja, aber davon gibt es halt auch nur, da fliegen nur Inlandsflüge, also nichts anderes. Und halt auch nur, die ist halt quasi die eine Airline, die jetzt ihren eigenen Flughafen da unten hat. Das kann man halt machen. Das ist diese freie Marktwirtschaft.
Ja. Ich glaube, hier können wir dann jetzt Teil 1 beenden.
Genau, wir haben jetzt in dem Fall haben wir genug über Beijing geredet. Und
genau, und der zweite Teil wird dann auch ein bisschen weg von Beijing gehen.
Ja, genau. Ein bisschen allgemeiner über China. Aber genau, dann erstmal danke fürs Hören diese Folge.
Und bis zu Teil 2.
Und genau. Und ja, sonst die Recommendation. Ja, alles, die Empfehlung gibt es dann am Ende und immer weiter gibt es Kommentare, flattert schön. Und,
ich schau mal, wie lange sie noch reden. Ich drücke jetzt auf Stopp, ja?
Ja, mach mal.
Tschüssi.